Glühwein trinken ist halt auch so ein zelebriertes Ding, wo ich irgendwie nie so ganz in die Kultur gefunden habe.
Naja gut, es ist halt wiederum Alkohol, jetzt ein bisschen saisonal verändert.
Ja.
Wobei, Glühwein saved my life. Ich war am Samstag auf der Datsche und habe sie zusammen mit Sören und Christoph, Shoutout an dieser Stelle, richtig hart winterfest gemacht. Und dann hatte Sören noch irgendwo, ne, wir gucken ja immer, sind da Flaschen, die zerspringen können über den Winter.
Klar,
durch den Frost.
Natürlich.
Sören fand dann so eine Christkindlmarkt Glühweinflasche.
Mhm. Woraus diese ganzen Weihnachtsmänner auf dem Weihnachtsmarkt gemacht sind. So.
Ja, alle Reste vom Weihnachtsmarkt werden am Ende der Saison so zusammengefegt und eingelegt in Alkohol und das ergibt Glühwein, glaube
genau,
ich.
Ja.
So, und wir waren da so 3 Stunden draußen durchgefroren, Dachrinne, Handy ins Wasser gefallen.
Ey.
Danke iPhone, du bist wasserdicht.
Ja.
War leider nur bis zur Schulter im Eiswasser, aber egal, ich will nicht klagen.
Ja.
Und dann kam Sören mit 3 Tassen dampfendem Glühwein.
Mhm.
Und das ist ja eine volle Mahlzeit. Das ist ja wie sich so eine Sprühsahne komplett einmal ins Gesicht drücken. Und das baut einen dann wirklich auf. Also du merkst, da ist Energie drin, rein kalorientechnisch.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher.
Heute ist Mutmach-Montag mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg Quos erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
Was dieser Song mit Wildkatzen zu tun hat und was für uns in der nächsten Woche so wichtig ist, das besprechen wir, mein Vater und ich, Hajo Schumacher, bei uns im Mutmach-Podcast am Mad Monday mit Witzigem, Wichtigem und Wirrem. Hallo Papa.
Hallo mein lieber Sohn, du hast eine fulminante Anmoderation. Du hast alles gegeben, was diese Woche, die vergangene, an Kraft in dir gelassen hat.
Ja.
Das Virus hat dich gefällt.
Ja, Corona 2.0.
Und ich habe auch so ein Weihnachts, wie soll ich sagen, so ich fühle mich wie Knecht Ruprecht, der leider am 6. nicht alle Säcke abgeworfen, sondern noch ein paar draufgeladen hat.
Mhm.
Weißt du, es ist noch kein Weihnachtsgefühl da,
nee.
Aber es ist auch, so normal ist es auch nicht mehr.
Ja, und seitdem sich das Streugut so in die Gullideckel schwemmt, weil der Regen die Stadt zurück hat, ist Berlin irgendwie auch wieder in diesem Grau in Grau versunken. Und es ist ja wirklich schön, diese paar Tage Schnee hier in der Hauptstadt, die geben einem direkt dieses Gefühl von zu Hause irgendwie.
Ja.
Ne? Das ist so, auf einmal ist man in diesem Winterwunderdorf und überall grüßt einen so noch so ein kleines bisschen Weiß von irgendeinem Dachgipfel und so. Das ist wirklich schön.
Letztes Wochenende hättest du mich zum Weihnachtsmarkt gekriegt.
Ja, dieses Wochenende keine Chance.
Auf gar keinen Fall.
Ja.
Es gibt nichts Deprimierenderes als Weihnachtsmärkte im Regen.
Überhaupt. Und ich war einkaufen und habe
hast Sachen erlebt.
Wirklich mal wieder, nachdem ich irgendwie im Bett rumsiechte. Und wen traf ich aus diesem Jahr? Udo Butter, Auftritt am 1. Mai vor dem Bethanien hier in Berlin. Unseren Host von diesem Auftritt, Gloria Viagra, im echten Leben momentan für Lindt-Schokoladen auf Weihnachtsmärkten unterwegs.
Nein.
Und war sich aber dermaßen am Auslassen darüber. An dieser Stelle ein herzlich gefühltes Na hier Gedächtnis, Gedächtniskirche direkt der Weihnachtsmarkt.
Ja, aber sie ließ sich aus im Sinne von, boah, was eine aufregende Veranstaltung.
Nee, von wegen auf Weihnachtsmärkte gehen, so generell.
Ach
also
so.
Was sich da einfach für Massen durchschieben die ganze Zeit.
Aber es ist für Leute wichtig. Weihnachtsmärkte sind, es war mir nie so klar, welche emotionale Bedeutung das hat.
Also wenn ich mal ein paar
Kollegen
brauche.
Hä?
Ja, also ich weiß nicht, der Glühwein scheint auch tatsächlich, ich glaube, das Glühweintrinken ist halt auch so ein weiteres zelebriertes Ding, wo ich irgendwie nie so ganz in die Kultur gefunden habe.
Naja gut, es ist halt wiederum Alkohol, jetzt ein bisschen saisonal verändert.
Ja.
Wobei, Glühwein saved my life. Ich war am Samstag auf der Datsche und habe sie zusammen mit Sören und Christoph, Shoutout an dieser Stelle, so 3,5 Stunden in der Kälte richtig hart winterfest gemacht.
Mhm.
Und dann hatte Sören noch irgendwo, ne, wir gucken ja immer, sind da Flaschen, die zerspringen können über den Winter.
Klar,
durch den Frost.
Ja,
Sören fand dann so eine Christkindlmarkt-Glühweinflasche. Mhm. Also das der Urstoff eigentlich,
ja, ja.
Den du so 2,98 oder so, ist auf jeden Fall meine Preisvorstellung.
Das, woraus diese ganzen Weihnachtsmänner auf dem Weihnachtsmarkt gemacht sind. So.
Ja, alle Reste vom Weihnachtsmarkt werden am Ende der Saison so zusammengefegt und eingelegt in Alkohol und das ergibt Glühwein, glaube
genau.
ich. More or less.
Ja.
So, und wir waren da so 3 Stunden draußen durchgefroren, Dachrinne, noch was, Handy ins Wasser gefallen.
Ey.
Danke iPhone, du bist wasserdicht.
Ui.
Echt perfekt.
Schwein
ich gehabt. War leider nur bis zur Schulter im Eiswasser, aber egal.
Ey.
Ich will nicht klagen.
Ja.
Und dann kam Sören mit 3 Tassen dampfendem Glühwein.
Mm.
Und das ist ja eine volle Mahlzeit. Das ist ja wie sich so eine Sprühsahne komplett einmal ins Gesicht drücken. Und das baut einen dann wirklich auf. Also du merkst, da ist Energie drin, rein kalorientechnisch.
Also Glühwein mit Schuss ist ja dann vor allem die Königsdisziplin.
Ja,
eigentlich.
Absolut, ja.
Und dann kommt irgendwann der Kakao mit Schuss.
Ah.
Ich möchte zurückkommen auf das Stück, was wir eingangs gehört haben. Das war ein Song von Trommelwirbel.
Giorgio Moroder.
Kader Lot. Kader Lot hat sich in den sozialen Netzwerken dazu geäußert, dass sie gerne Deutschland für den ESC im kommenden Jahr vertreten würde. Und ich, also ganz ehrlich, nachdem was wir da so hingeschickt haben und ich weiß nicht so, also warum nicht? Gebt der Frau irgendwie ihre Chance?
Aber jetzt mal, bist du nicht Teil einer Band?
Ja, klar.
Warum willst du anderen eine Chance geben?
Ja, aber
warum
wenn,
spielt ihr nicht
pass
für
auf,
den ESC?
Wenn Kader Lot, ja,
ja,
diese, weiß ich nicht, junge Entrepreneurin es jetzt hinbekommt, mit so einem Aufruf Richtung ESC zu kommen, dann ist für Udo Butter klar, was bei uns passieren muss. Also dann müssen wir Kader Lot studieren, genau,
aha,
und uns dann angucken, welche Schritte wir ähnlich dieser jungen Businessdame nehmen müssen.
Ja, oder ihr verbündet euch mit ihr.
Sie auch geil.
Eure Frontfrau.
Sofort. Ey, wir machen auch die Showband.
Kader Lot, Udo Butter und das Team.
Ja.
Super. Der Bandname wird
Kader
immer geschmeidiger.
Ja, und das Team. Ja, oh Gott, ja.
Ja. Schön, also ich merke schon. Olaf Scholz hatte Parteitag.
Ja.
Die SPD kam zusammen und was ist ein echtes Krisensymptom, wenn keiner mault, wenn alles durchgewunken wird, wenn die Ergebnisse, Kevin Kühnert über 90%, Saskia Esken über 80%, Lars Klingbeil,
so, lass es in Ruhe. So.
Olaf Scholz, 5 Minuten Standing Ovations.
Ja.
Man fragt sich, ey, die müssen wirklich richtig in Panik sein, dass die so zusammenhalten.
Mhm.
Ja, gut, also die Ampel schafft es über Weihnachten, ist meine Prognose, mal gucken, was Jörg dazu sagt. Du hattest Corona, mein Sohn, kannst du das nochmal eben ganz kurz für alle, die das in diesem Winter noch nicht hatten, bei einer Inzidenz von 1700 oder was habe ich gerade gelesen? Vor 3 Jahren wäre jeder von uns hätte sich im Bunker eingeschlossen.
Ja.
Heute völlig egal. Kannst du einmal so in 3 Sätzen den Verlauf schildern?
Nicht so spaßig, weniger spaßig und dann geht's so.
Okay, verstehe. Also einmal Beine weggehauen oder Fieber.
Also wirklich,
oder
Geschmacksverlust. Ich habe es dann ja auch, glaube ich, in der Family WhatsApp-Gruppe an dem Tag
jetzt
geschildert.
Unsere Hörer doch nicht.
Ach so, ja, ich weiß doch, aber ich erzähle es jetzt ja dir quasi auch noch einmal, den Hörer natürlich zum ersten Mal. Ich bin bei mir zu Hause in der Küche einfach mal so grußlos auf eine Küchenbank gekippt. Das
aha,
habe ich so im letzten wachen Moment meines sich ausschaltenden Gehirns noch so mitgekriegt.
Also so Ohnmacht oder?
Ja, ja, ich wachte auf im Bett und mir war tierisch heiß. So, und das Ding war, mit dieser Erkrankung einher gingen so richtig eklige Kälteanfälle.
Also
wirklich, ja, ja, so richtig Heizung aufgedreht, irgendwie Fließjacke an, Pulli an, lange Unterhose, Jogginghose drüber und dann im Bett mit 2 Decken und immer noch kalt.
Okay.
So, und auf einmal merkte ich so, oh Mann, mir wird echt richtig heiß. So, und dann wurde mir immer heißer.
Okay.
Und ich kriegte es irgendwie nicht geregelt und deckte mich ab und zog mich irgendwie schon aus und ging runter von meinem Hochbett, um mir irgendwie ein Glas Wasser zu organisieren und ging in die Küche und merkte dann, oh, jetzt wird's aber echt gerade wild. Also jetzt wird's echt seltsam. So, jetzt fängt gerade irgendwie an, mein Körper mir nicht mehr zu gehorchen. So, es war so, als ob ich in meinem eigenen Kopf so ganz laut geschrien habe, so, ey, so, wach mal auf, was ist los hier? So,
also der war nicht im Betrieb.
Null. Null.
Und ich dann, finde ja Hochbett bei schwereren Erkrankungen auch eine selten so, dämliche Einrichtung.
Ja, aber gut, ist, okay. Ja, ne, selbstgewähltes Schicksal. So, und dann schlängelte ich mich so um den Küchentisch rum und schaffte es dann irgendwie noch so, mich an einer Kante festzuhalten und mich dann so mit der Schulter, während die Lichter halt ausgingen, auf die Küchenbank irgendwie fallen zu lassen. So, und dann war ich so, also als ich aufprallte, zumindest war das meine Wahrnehmung, war ich sofort wieder da.
Okay.
Aber da
einmal
war
so einen kurzen Aussetzer.
Genau. So, und dann, dann setzte ich mich da auf die Kante der Küchenbank und schwitzte wie doof und das hörte dann irgendwie nach 3-4 Minuten auf und dann war auch wieder okay. Aber das war ziemlich spooky.
Also nach dem Dafürhalten von Christian Klein wärst du mit dieser Corona-Performance ein Improver.
Okay.
SAP sagt dir was.
Ja.
Der einzige Software-Konzern aus Deutschland, der irgendwie so international eine Rolle spielt, so DAXig. Der Chef, relativ jung, heißt Christian Klein und der will seine Mitarbeiter bei SAP in 3 Gruppen einteilen, nämlich die Performer, ne, also so die Leister, dann die Achiever, die so besser werden und dann gibt es die Improver, also die, die besser werden müssten. Und die entscheidende Frage ist jetzt, ist das eigentlich diskriminierend? Also wenn du in der Gruppe der Improver bist, dann ist das ja so dieses Zeugnis so, er hat sich bemüht.
Ja.
Ja, aber irgendwie ist er doch nicht so die Granate.
Mhm.
Möchtest du den I-Stempel in deinen Papieren, in deiner, weiß der Geier, Beurteilung überall stehen haben?
Das ist eine schwierige Frage. Das klingt für mich so ein bisschen wie firmeninterner Hierarchiesprech. Irgendwie
ja,
so.
Und vor allen Dingen auch, also eine Gruppe auf jeden Fall, denn denen wird gesagt, ihr könnt noch besser werden. Ist das jetzt schlimm? Diskriminiert man die damit oder gibt man denen einfach jetzt so öffentlich so
das
einen
wird
Hinweis?
Jetzt
anstatt, dass es dann so hintenrum.
Das wird jetzt so in der Manager-Lingo dann so als Incentive, so als Anreiz irgendwie.
Ja, als Chancentitel.
Ja, also wenn ich den Improvern gleichzeitig irgendwie 400 Euro mehr zahle und daraufhin gucke, wie sich die anderen Gruppen sozial dahingehen.
Ja,
ich belohne die, die irgendwie ne am meisten versuchen und wo ich sehe, so ey, ihr strengt euch richtig an.
Ja.
So, dafür kriegt ihr jetzt meine Prämie, die die eh schon leisten. Ja, ihr irgendwie, ihr haltet das Pferd hier irgendwie am Ziehen so.
Mhm.
Warum schaffe ich nicht eine Art der der betriebsinternen Kommunikation, wo ich dann zum Beispiel Achiever und was waren die anderen?
Performer.
Und Improver. Mit Improvern zum Beispiel gezielt in Teams setze. Also warum muss ich diese Einteilung überhaupt erst vornehmen? Warum kann ich nicht einen Performer, warum kann ich hier nicht eine PIA schaffen zum Beispiel? Ein Performer, ein Improver und einen Achiever zusammen.
Aus die Gruppe aus 3 zusammen. Ja, da würde jetzt natürlich so der Leistungstheoretiker sagen, ja, dann wird sich das irgendwie so im Mittelmaß einpendeln.
Dann drittel ich quasi meine Leistungsfähigkeit.
Ja, es kann aber auch sein, dass der Achiever die alle mitzieht.
Ja, oder dass der Performer dem Improver auf einmal, weiß ich nicht, die letzte Barriere nimmt, damit dieser jetzt auf einmal sein volles Potenzial entfalten kann. Oder vielleicht auch, damit der Improver feststellt zwischen dem Achiever und dem Performer, hey, der Job ist vielleicht gar nichts für mich. Vielleicht habe ich mir was vorgemacht. Vielleicht will ich gar nicht leisten, weil mir der Job keinen Spaß macht und macht deshalb Platz.
Oder er entdeckt ganz andere Qualitäten und sorgt dafür, dass die jeden Mittag ein richtig gutes Essen kriegen, was ihnen und dann geht er mit ihnen raus und macht eine halbe Stunde lang Gymnastik und so. Also er sorgt einfach so fürs Drumherum, was ich auch wichtig finde.
So ein Kraftriegel der Facharbeiter in der Produktion, meinst du?
Meine Tiergeschichte.
Ja, ich habe auch eine.
Otter in der Unterhose.
Ja, die hatten wir aber, also ja.
Nein, die ist brandneu und zwar hat ein Tourist in Thailand versucht, 2 Otterbabys und noch ein anderes Viech wirklich in der Unterbuchse, also die kleinen, also keine ausgewachsenen.
Ich dachte
mir, so ein Otter hat bestimmt scharfe Zähne oder Krallen.
Irgendwas.
In der Unterbuchse, also da muss schon viel Klebeband dann ein. Na, auf jeden Fall fiel das beim Röntgen, also beim Durchleuchten, fiel das irgendwie aus, guckt so Augen aus der Unterhose und dann haben sie ihn gecheckt. Ja, und das war ein Wildtierschmuggel.
Oh.
Ja, ist erwischt worden, gut so.
Ja, hoffen wir mal, dass diese Wildtiere nicht geschmuggelt werden und wie ich ja eingangs in der Folge erwähnt hatte, von Kaderlot hin zur Wildkatze in Brandenburg.
Mhm.
Felis silvestris ist nach 200 Jahren wieder heimisch in Brandenburg. Das bestätigen jetzt zumindest verschiedene Fellanalysen, die man im Hohen und Niederen Fleming sowie in der Schorfheide gefunden hat.
Wolf.
Nee, Felis silvestris.
Fuchs.
Nee, Wildkatze.
Ach, Wildkatze.
Genau.
Felis, ja klar.
Genau, Felis catus ist unsere Haustierform.
Also Moment, die Wildkatze ist jetzt aber nicht eine Hauskatze, die seit 4 Generationen draußen lebt.
No, also nee, nicht ganz. Sie sehen sich unglaublich ähnlich. Und man würde jetzt bei der Wildkatze vermutlich, wenn man ihr jetzt so im Wald über den Weg läuft, erstmal denken, das ist irgendwie die Perser, die hier aus dem Nachbardorf entlaufen ist. Tatsächlich erkennt man Wildkatzen aber daran, dass sie schwarze Streifen um das Ende ihres Schwanzes haben. Und zwar durchgehende schwarze Streifen mit einer schwarzen Spitze. Dieses Merkmal haben hat die Haustierform der Falbkatze, wie wir sie hier bei uns in den Breitengraden halten, nicht. Und das Spannende ist jetzt, dass man in Brandenburg anhand von Haaranalysen insgesamt 9 verschiedene Individuen feststellen konnte und dass sich damit jetzt Hinweise gefunden haben, dass sich dort eine Population aufbaut. Was ich mich frage,
vermehren die sich so?
Wenn sie sich wie Katzen vermehren, dann vermehren die sich auf jeden Fall ziemlich zahlreich und ziemlich fix und sind auch ganz schön... Na, wie soll man sagen? Hungrig.
ja, und
nachdem,
klar.
Nachdem, wie Brandenburg so zum Wolf steht, wollte ich jetzt einfach nur mal fragen. Also jetzt ist die Wildkatze, ne, der Wolf ist uns allen klar, irgendwie der Vorfahr unseres geliebten, weiß ich nicht, Golden Retrievers, so mehr oder weniger.
Den man inzwischen auch überall relativ ungeschützt schießen darf. Ne?
So,
also die Debatte kippt gerade, glaube ich, Richtung...
Und wenn jetzt die Wildkatze kommt, ich weiß, dass vor allem so kleinere Vogelarten und so bei der Katze definitiv auf dem Speiseplan stehen.
Ja, Mäuse sollten jetzt auch mal langsam überlegen, ihr Bündel zu packen, das Revier zu wechseln. Ja, aber für Vögel ist das ein echtes Problem, ne? Volker Quatschnick, das ist so ein Umweltökonom, der hat mal irgendwann vorgerechnet, wie viele Vögel durch Windräder ums Leben kommen. Mhm. Objektiv richtig, also die fliegen da einfach rein in so einen Rotor und werden zermalmt. Aber ein Hundertfaches wird an Vogelpopulationen durch Katzen ausgelöscht, weil die schon die Nester ausrauben und so. Ne? Also ein echtes Problem.
Und ich bin gespannt, wie Brandenburg darauf reagieren wird, auf Kaderlot und auf die Wildkatzen.
Wie alt sind die ältesten Schlittschuhe, für die es so Funde gibt?
Also ich weiß, dass man bei Ötzi sowas wie Skier gefunden hat. Oder zumindest nicht Skier, sondern aber diese quasi Ausleger, mit denen man einfacher so auf Schnee,
laufen konnte. So von was von Kufenartigem.
Das muss ja dann auch irgendwie ein Material sein, was irgendwie Eis...
ich verrate dir, das Material waren Tierknochen.
Okay,
Und zwar welche, die dazu neigten, also die so ein bisschen poröser waren, offenbar so, dass das Fett, was in den Knochen...
austrat.
Genau, dann hattest du quasi eine natürliche Schmiere.
Geil.
3000 Jahre vor Christus, also 5000 Jahre alt. Und wirklich so aus Tierknochen und dann mit so Riemen irgendwie um die Füße, aber offenbar stockbetrieben. Also weil nämlich dieser Schwung, ne, dieses abwechselnde, dieses elegante Eislaufen, das gibt es erst, glaube ich.
Das kam erst mit der Entwicklung des Hüftgelenks, oder was? Also
das ist auf jeden Fall noch relativ jung. Die haben das dann, wie so ein Gondoliere auf Skiern. So, jetzt haben wir auch noch ein bisschen was gelernt. Wir wollen doch mal wissen, im politischen Berlin, um Gottes Willen, die haben, glaube ich, noch keinen einzigen Weihnachtsmarktbesuch hinter sich. Unsere Herrschaften von der Ampelkoalition, lieber Jörg. Wie sieht's denn aus?
Hallo Hajo, hallo Paul. Wie geht es der Ampel in dieser Woche? Die Ampelregierung hat den ersten großen Sturm seit dem Urteil der Verfassungsrichter jetzt überstanden, aber hat ein anderes großes Problem. Sie hat eine der wichtigsten Aufgaben nicht gelöst und abgeliefert, nämlich einen ordnungsgemäßen Haushalt für das Jahr 2024 aufzustellen. Ich hatte in meinem letzten Beitrag für den Mutmach-Podcast ja schon gesagt, dass ich nicht glaube, dass bis zum SPD-Parteitag das erledigt sein wird. Und jetzt kommt es noch schlimmer, es wird auch bis zum Jahreswechsel nicht erledigt sein. Die Ampel wird ohne Haushalt in 2024 starten. Es gibt dazu eine Ausnahmeregelung im Grundgesetz, aber es ist schon bemerkenswert, dass die Regierung, obwohl sie doch jetzt eine ganze Weile Zeit hatte, es nicht geschafft hat, sich zusammenzusetzen und zu priorisieren, wo kann denn jetzt gespart werden? Und das bleibt jetzt tatsächlich das ganz große Fragezeichen. Werden die Koalitionäre in dieser Frage nochmal zusammenfinden? Christian Lindner hat es bei uns ja angedeutet, im Sozialetat soll auch gespart werden. Das ist, wie wir wissen, seit seit dem Parteitag spätestens die absolute No-Go-Zone der SPD. Und es gibt bereits Medien, die spekulieren, dass Christian Lindner den Bruch sucht. Ich glaube es noch nicht, aber Bruchstellen sind schon sichtbar. Und ich denke, die ersten Wochen im Januar werden zeigen, wie die Zukunft dieser Regierung aussehen wird.
Ja, Jörg Quoos, der Chefredakteur von Funke Berlin Hauptstadtbüro, versorgt die Funke Zeitungen, WAZ Braunschweiger, Mannheimer Morgen, Thüringer, Hamburger Abendblatt. Habe ich WAZ schon gesagt? Auf jeden Fall die Berliner Morgenpost. Jeden Tag mit frischer Ware hier aus dem politischen Berlin. Ja, und Jörg, die Ampel, du hast von Endzeitstimmung geredet, aber irgendwie schaffen die es bis zum Tannenbaum, oder?
Ich habe in meinem Terminkalender am kommenden Mittwoch zwei Termine rot eingekringelt. Einmal der Solidaritätsempfang des israelischen Botschafters in Deutschland, Ron Prosor, im Hotel Schweizerhof. Dort geht es darum, mit Anwesenheit zu dokumentieren, ja, wir stehen auf der Seite Israels, was den schrecklichen Überfall der Hamas vom 7. Oktober angeht. Das ist eine Veranstaltung, wo man sich austauschen kann. Dort sind viele Vertreter der israelischen Regierung, aber auch viele Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft. Und es ist immer ein Abend angeregter Gespräche. Und an diesem Abend wird man natürlich besonders viel Gesprächsthemen haben, leider aus traurigem Grund. Aber dort Flagge zu zeigen, halte ich für besonders wichtig. Und am gleichen Abend gibt es eine weitere große Veranstaltung, nämlich in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Dort begeht die FDP tatsächlich ihren 75. Geburtstag. Und dem 75-jährigen Jubilar geht es leider nicht besonders gut. Laut ARD Deutschland-Trend wäre er Stand heute nicht mal mehr im Bundestag mit 4%. Das weckt für alle Abgeordnete natürlich schlechte Erinnerungen, schlimme Erinnerungen an den Auszug aus dem Bundestag zu Zeiten von Guido Westerwelle, wo 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Job verloren und die FDP eine Legislatur draußen war. Der erste Parteivorsitzende war übrigens Theodor Heuss, auch der erste Bundespräsident der Deutschen, der damals 1949 in die Villa Hammerschmidt einzog. Und Theodor Heuss war so erfolgreich, dass die Deutschen sich von ihm eine dritte Amtszeit wünschten, die aber das Grundgesetz nicht vorgesehen hatte. Und man daher eine Grundgesetzänderung erwog, die aber Theodor Heuss persönlich ablehnte, weil er sagte, genug ist genug. Und es stellt die Frage, wie viele Amtszeiten wird Christian Lindner, der heutige Parteivorsitzende, noch haben? Christian Lindner kämpft für seine Partei. Er ist immer noch das Aushängeschild und das Kraftzentrum der Partei. Aber man spürt, dass die Kraft nachlässt. Wie gesagt, 4% ist natürlich ein Drama nach 2 Jahren in der Regierung in einem so herausgehobenen Amt. Man kann sagen, Umfragen können sich auch wieder ändern. Aber man sieht doch jetzt die letzten Monate einen krassen Trend. Und wie in dieser Konstellation die FDP wieder aus dem Quark kommen will, mal salopp gesprochen, ist mir im Augenblick noch nicht so ganz klar. Und die Partei schlägt sich ja auch mit Rebellen herum, die ganz offen den Austritt aus der Regierung befürworten. Und je schlechter die Umfragen werden und je länger der Streit mit den Koalitionspartnern andauert, desto stärker werden natürlich die Argumente dieser Rebellen. Und für mich ist es noch lange nicht ausgemacht, dass sie doch nicht am Ende einen Sieg davon tragen werden.
So, lieber Jörg, ich glaube, wir gehen jetzt auch mal langsam so in die Winterpause. Wir sagen ganz herzlichen Dank. Vielleicht hören wir uns ja nochmal. Paul, was haben wir denn letzte Woche gedacht, als mal wieder ein PISA-Test ergab, dass Deutschland mal wieder schulmäßig eher so nicht so doll dasteht?
Ja, das ist mal wieder ein Anzeichen dafür, dass wieder weniger junge Menschen Lust haben, sich um irgendwelche Sachen zu kümmern. Ich weiß nicht, für mich ist das, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass wir ein großes und grundlegendes Umdenken in unserer Bildungspolitik brauchen, dass wir eine Individualisierung brauchen, dass wir jungen Menschen irgendwie früher berufsorientierende oder berufsvorbereitende Klassen anbieten müssten, dass wir aufzeigen müssten als Gesellschaft, wie vielfältig die Jobwelt doch sein kann, wo man sich überhaupt einnischen kann, wo man so seine Freuden und auch seine Motivation oder so herziehen kann. Ich habe so das Gefühl, wenn ich mich da an meine schulische Karriere zurückerinnere, dann saßen wir irgendwann mal in so einer Agentur für Arbeit und haben da auf so einen Bildschirm rumgeklickt und am Ende war ich halt irgendwie Tiefbauer. So, und ja, heute hätte ich mal drauf gehört. Haben wir irgendwann schon mal drüber gewitzelt hier im Podcast, hätte ich damals mal drauf gehört und wäre direkt in eine handwerkliche Ausbildung gegangen. Dann würde ich da heute jetzt wahrscheinlich auch nicht mit dieser Erfahrung drauf blicken, die ich habe und auch diese Dankbarkeit natürlich für den Weg empfinden, den ich nehmen durfte. Auf der anderen Seite, ja, glaube ich, dass dieser Test auf der einen Seite zeigt, wie wichtig eine Umstrukturierung ist und auf der anderen Seite auch zeigt, wenn wir jetzt das Thema künstliche Intelligenz weiterdenken und dass jeder Schüler ein Handy hat, auf dem er eine App namens ChatGPT installieren kann, die ihm jede Hausaufgabe innerhalb von 30 Sekunden löst. Also ich gebe die Aufgabe dort ein, bitte ChatGPT mir die Aufgabe zu lösen und das war's dann. Denke ich, dass wir ein wirkliches Umdenken brauchen, wie wir mentale Kapazität in der Zukunft fördern, erhalten und in der Gesellschaft für uns richtig gewinnbringend einsetzen können.
Du argumentierst so ökonomisch, dass man das also dann für den Beruf und Gewinn bringt und so weiter. Ich würde echt noch einen Schritt weiter zurückgehen. Ich habe das Gefühl, so Spaß am Lernen. Ich weiß, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen sehr sozialpädagogisch, aber viele dieser Sachen, die da draußen in der Welt passieren, die sind einfach total spannend. Mhm. Also erstmal jetzt objektiv spannend. Ja, wie geht das? Wie funktioniert das? Was passiert da? Und. Das ist völlig egal, ob das jetzt das Handy ist oder Chemie oder Bio oder Deutsch oder sowas. Ja, ich finde auch Rapper kann man inzwischen mal im Deutschunterricht bearbeiten. Und die Kinder abholen da, wo sie sind und ihnen versuchen zu begegnen, so worauf habt ihr Bock, was wollt ihr wissen? Mhm. Ist das illusorisch von mir? Also sind Kinder generell einfach so Schule, scheiße?
Ja, also ich glaube, es gibt vielerorts dieses vorgeprägte Bild davon, dass dass auf der einen Seite vom Lehrer irgendwie erwartet wird, so du musst jetzt hier uns den Unterricht so geil wie möglich machen. Auf der anderen Seite ist aber auch völlig klar, dass der eigentlich Arbeit verursachende Autorität oder die eigentlich arbeitsverursachende autoritäre Person im Raum ist halt der Lehrer. Und
ja, wie arbeitsverursachende, weil er Hausaufgaben aufgibt.
Ja, zum Beispiel.
Ja, aber man kann ja Spaß haben an einer Hausaufgabe.
Ich glaube halt nicht, dass Hausaufgaben dazu führen, dass du Spaß am Lernen hast. Ich glaube, dass du dann Spaß am Lernen hast, wenn du eben genau sagen kannst, hey, ich bin jetzt mit der Schule fertig, so, und ich gehe jetzt nach Hause und ich weiß jetzt, dass ich diesen Rest des Tages für mich und für mein Hobby und für das, was mir Spaß macht, habe und nicht schon mit dem Wissen nach Hause gehe, da muss ich jetzt noch zwei Stunden irgendwie dranhängen.
Also du würdest Hausaufgaben komplett streichen.
Ja, total.
Als Instrument.
Ja.
Und dafür aber dann Schule ein bisschen länger so.
Zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, dass die Ganztagsschule gerade leider natürlich vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels im Bildungsbereich ein schwer umzusetzendes System wäre, aber vielerorts vor allem alleinerziehende Väter und Mütter total entlasten würde.
Na gut, dann warten wir mal 20 Jahre ab und werden die nächste PISA-Studie. So, ganz herzlichen Dank, ein Shoutout an dieser Stelle. Isabel, eine treue und liebe Hörerin, ist in meiner Heimatstadt Münster auf dem Weihnachtsmarkt gewesen und hat gesagt, es sei ganz toll und sie grüßt die ganze Familie Schumacher, hätte ich fast vergessen.
Super, vielen Dank. Ich wollte von dir wissen, wie stehst du eigentlich zu dem, was da momentan in Dubai verhandelt wird. Diese Klimakonferenz, Mama hatte mir einen Artikel geschickt, da stand nur so viel drin, als ich dann weiter googelte, titelte das ZDF mit Scheitert der Klimagipfel? Fragezeichen. So, die OPEC scheint sich da irgendwie in geheimen Absprachen in irgendeinem Dokument jetzt dazu verpflichtet zu haben, irgendwelche Beschlüsse zu blockieren, die Erdöl exportierende Länder irgendwie beschneiden könnten. So,
Naja, also es werden immer noch Kriege um Rohstoffe, unter anderem auch um Ölfelder geführt und es gibt ganz viele Länder auf dieser Welt, die von diesem schwarzen Gold ab abhängig sind, denen jetzt zu sagen, pass mal auf, Freunde, weil wir, die Industriestaaten, in den letzten 100 Jahren ziemlich viel CO2 verursacht haben, müsst ihr da jetzt, dürft ihr jetzt auch kein CO2 mehr. So. Also das ist, du hast einfach völlig unterschiedliche Interessen auf so einem Klimagipfel und ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Klimagipfel tatsächlich die hochgesteckten Erwartungen erfüllen, weil die ringen immer bis zum letzten Moment um irgendwelche Mikroformulierungen in Abschlusskommuniqués, um sich dann aber nicht dran zu halten. Ich sage mal, das 1,5 Grad Ziel war ein beschlossenes. Ich glaube, das war Paris Klimakonferenz. So, und Jahre später sehen halt alle, ja, ist nicht einzuhalten, dann schreiben wir halt eine andere Zahl rein. So, und die einen sagen, immerhin redet die Welt überhaupt mal systemübergreifend, Osten mit West, Arm mit Reich, Demokratien mit Diktaturen. So, auf der anderen Seite hast du halt hammermäßig unterschiedliche Interessen. Und ein Putin, der von Öl und Gas verbrennen lebt, wird einen Teufel tun und sagen, ich lass das jetzt, ich verkaufe das nicht mehr.
Ja.
So, das ist nur eins von ganz vielen Beispielen.
Ja. Ja, ein super interessantes Thema auf jeden Fall. Ich blicke da auch so ein bisschen zwiegespalten auf den Ausgang und ja, wollte am Ende dieser Serie, dieser Episode noch einmal dich, Papa, als absoluten Trendsetter hervortun.
Das ist, klingt vergiftet.
Es geht um ein Item, welches ich irgendwann in meinem persönlichen Videospiel-Avatar Paul-Inventar wiederfand, auch zu einem Weihnachtsfest. Und zwar eine Umhängetasche. Diese Tasche habe ich auch dabei.
Ja.
Ich halte sie jetzt mal hoch.
Ach, die.
Genau.
Ja,
diese Tasche ist inzwischen ungefähr halb so alt wie ich. Also ich glaube 14 Jahre.
Wir werden ein Foto davon, glaube ich, posten, oder?
Genau, wir werden ein Foto posten. Und sie ist, hat nichts. Nicht eine Naht, nicht irgendwas ist kaputt.
Also du meinst, die Qualität ist 1A.
Genau, und weshalb sage ich Trend-Item, weil das natürlich so eine Fahrradkuriertasche ist.
Ja.
Also die hat ja so einen super einfach zu verstellenden Umhängegurt.
Meistens auch noch so ein Polster, ja.
Genau, das Polster hat es jetzt gerade nicht, das hatten deine Taschen immer.
Ja.
Aber, also einfach an dieser Stelle, für alle, die noch nicht wissen, was sie ihren coolen, gerade hier in Münster, ne, gerade an, an die Münsteraner Zuhörerschaft, so voll die Fahrradstadt, also eine coole Fahrradtasche. Tasche.
Ja.
Und dann auch irgendwie gerne von ich weiß nicht, also die ich will jetzt hier irgendwie keine Werbung machen.
Aber mach
oder
mal,
so.
Weil, wenn das
Rickshaw-Bags heißen die, glaube ich.
Rickshaw?
Ja, so wie die Rikscha, aber halt auf, genau, mit W hinten. Also ich glaube dann quasi auf verenglischt.
Ich möchte gar keine Weihnachtsgeschenke.
Ich weiß, das hat Mama mir auch
schon erzählt. Ich möchte nichts schenken und ich möchte nichts geschenkt.
Alles cool, machen wir. Ey, super.
Ist das, ist vielleicht überlege ich es mir ja noch anders
am 23. Genau. So wie Mama, ja.
Ja, ja, dann ganz schnell noch so Amazon Last Minute. Nein, auf gar keinen Fall.
Nee, machen wir dieses Jahr echt nicht.
Ich freue mich auf Weihnachten, mein Sohn. Ich wünsche dir eine schöne Woche.
Ja, ich euch auch und dir auch, Papa.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.